Sie hören Bits und Blister,
der Gedieser-Podcast.
Neues aus der Welt der Apotheken.
Wir sprechen mit Apothekerinnen, Apothekern und Branchenprofis.
Über E-Rezept, TI, Cardlink und Co.
Verständlich, relevant
und auf den Punkt.
Herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder dabei sind bei Bits und Blister, dem Gedieser-Podcast rund um Digitalisierung, Innovation und die Zukunft der Vorortapotheke. Heute sprechen wir über ein Thema, das für viele Apotheken besonders aktuell relevant ist, nämlich Cardlink und auch die kommende POPP-Technologie. Wie funktionieren diese digitalen Einlösewege eigentlich genau? Welche Veränderungen kommen in der Zukunft auf Sie als Apothekerinnen und Apotheker zu? Und welche Chancen ergeben sich daraus für die Versorgung, die Patientenbindung und auch den digitalen Wettbewerb? Wir werfen heute gemeinsam einen Blick auf technische Hintergründe, praktische Erfahrungen aus dem Apothekenalltag und die Frage, wie sich Cardlink und künftig POPP im Gesundheitswesen einordnen werden. Natürlich auch in dieser Folge wieder dabei, Gedieser Geschäftsführer Sören Friedrich. Schön, dass du da bist, Sören.
Danke, herzlich willkommen.
Und wir freuen uns heute außerdem auf unseren Gesprächspartner, Herrn Carsten Moser, der uns dieses Mal online zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Herr Moser. Schön, dass Sie da sind. Stellen Sie sich gern einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Moser. Ich bin selbstständiger Apotheker in Emmerich am Rhein, 48 Jahre alt, verheiratet und habe einen 13-jährigen Sohn. Ich bin Mitglied im Vorstand des Apothekerverbandes Nordrhein und kümmere mich dort unter anderem um den Bereich Digitalisierung. Das passt ganz gut, weil ich mich seit meiner frühen Kindheit mit Datenverarbeitung beschäftige und mir Themen wie Datensicherheit und Datenschutz sehr wichtig sind. Außerdem ist es mir wichtig, dass die Apotheken in der Zukunft der Gesundheitsversorgung digital gut aufgestellt sind und nicht zum Spielball von politischen und wirtschaftlichen Interessen Dritter werden.
Sehr schön, dann haben wir uns ja den richtigen Gast eingeladen. Herzlich willkommen auch nochmal von mir, lieber Carsten, und schön, dass du da bist.
Dann starten wir direkt mal ins Thema rein, Cardlink-Verfahren. Wir machen mal ganz simpel eine Definition. Was ist das genau? Und Herr Moser, können Sie uns vielleicht ein bisschen ins Thema holen? Wie würden Sie Cardlink umreißen?
Ja, gerne. Da muss ich ein ganz klein bisschen ausholen aus der Historie. Vor Cardlink gab es, etwas vereinfacht gesagt, nur zwei Einlösewege für das E-Rezept. Das war einmal die EGK, wurde in der Apotheke gesteckt, ne, mit den entsprechenden örtlichen und zeitlichen Einschränkungen auf die Apothekenräume. Oder aber man konnte die E-Rezept-App der Gematik nutzen. Die hatte dann keine örtliche und zeitliche Einschränkung, war aber aufgrund dieser starken Reglementierung und im Anmeldeprozess sehr aufwendig für den Patienten und wurde deswegen nur sehr spärlich genutzt. Um diese Probleme zu korrigieren, wurde in der Folge Cardlink erschaffen. Die Cardlink-Technologie verwandelt das Telefon des Patienten quasi in ein virtuelles Telematik-Kartenleseterminal. Wenn der Patient seine NFC-fähige Gesundheitskarte an sein NFC-fähiges Handy mit einer Cardlink abhält, wird über die gesicherte oder eine gesicherte Verbindung die Freigabe für die Abholung der E-Rezeptdaten zur Verarbeitung erteilt. Vorher mussten der Vorgabe der Gematik noch eine SMS-PIN versendet und bestätigt werden, aber das ist aus der Sicht des Patienten auch wirklich dann schon alles gewesen. Das ist so einfach und vielseitig, dass Patienten diesen Dienst um Größenordnungen mehr nutzen als die Gematik-App selber. Wenn ich mich nicht täusche, hat die Gedieser auch schon rund 20 Partner, die diese Cardlink-Infrastruktur nutzen. Daran sieht man ja schon, wie erfolgreich und einfach das Ganze ist. Cardlink ist damit also eine Technologie, die im Prinzip hilft, dass die physisch vorhandene elektronische Gesundheitskarte des Patienten überall ins Netz zu bringen.
Sören, gibt es aus dieser Sicht noch Ergänzungen, die technischen Aspekte betreffend? Was ist bei Cardlink besonders entscheidend in der Übertragung von E-Rezepten?
Naja, was ist die besondere Herausforderung, kann man da wohl eher sagen, gerade für den Kunden? Also NFC oder Near Field Communication ist ja ein Standard, den wir kennen. Kreditkarte ans Terminal halten, bezahlen und so ähnlich kann man das sich vorstellen. Sollte auch für einen Kunden ganz einfach sein. Er auch hat es vorgemacht für die große Konkurrenz. Wir haben es nicht mal nur nachgemacht, sondern verbessert für mittlerweile fast 12.500 Vorortapotheken mit über 20 Partnern. Carsten, das hast du gerade richtig erörtert. Und die Herausforderung für Patienten ist tatsächlich, wo ist die Schnittstelle an meinem Telefon und wo ist die Schnittstelle auf der Karte, dass ich die beiden gut in Kontakt bringe. Ansonsten ist das richtig erläutert worden. Über diese Systematik wird Karte und Smartphone gekoppelt, wird eine Verbindung zur Telematikinfrastruktur hergestellt und es erfolgt ein Lesevorgang ähnlich dem, was in der Apotheke passiert. Danach wird das Rezept via App an die Apotheke übertragen und kann beliefert werden.
Herr Moser, Sie sind ja auch Apotheker, wie Sie eingangs auch gesagt haben. Und jetzt würde uns natürlich auch immer die Praxisperspektive einmal interessieren. Deswegen jetzt an Sie die Frage, wie haben Sie Cardlink, die Einführung von Cardlink in Ihrem Alltag erlebt? Beziehungsweise können Sie sich vielleicht auch noch an das erste Rezept erinnern, was dann mal ganz aufregend mit Cardlink eingereicht wurde bei Ihnen in der Apotheke?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Da bin ich wahrscheinlich schon ein bisschen zu alt für. Ne? Da hat das Gedächtnis schon Lücken. Ich kann mich aber sehr wohl an die ersten Probleme erinnern, die in dem gesamten Kontext auftraten. Wenn wenig technikaffine Patienten mit zum Teil sehr alten Smartphones ohne NFC ankamen und sagten, das geht nicht, hey Apotheke, mach mal, dass das geht. Da mussten die Apothekenmitarbeiterinnen dann ähnlich wie in der Corona-Zeit mit den Impfzertifikaten auch noch technischen Support leisten. Da kommen wir wieder an den Punkt, wo der Gesetzgeber immer meint, dass alle vergangenen und zukünftigen Leistungen, die in der Apotheke auftreten können, ja wohl mit dem Honorarniveau von 2005 abgegolten sein müssen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Trotzdem haben die Mitarbeiterinnen in mühevoller Arbeit auch da natürlich den Patienten zur Seite gestanden und haben das dann ans Laufen gebracht. Inzwischen hat sich das System gut eingeschliffen und läuft reibungslos.
Apotheken, die Cardlink-Verfahren aktiv nutzen und vielleicht auch von Anfang an aktiv genutzt haben, könnte man ja wahrscheinlich sagen, ja, sind sowieso sehr digital affin, sind vielleicht auch an Anschlusstechnologien interessiert. Und Sören, an dich einmal die Frage wäre jetzt, gibt es noch andere Abläufe in der Apotheke, die technisch vielleicht ähnlich gelöst werden können? Also gibt es quasi Erfahrungswerte, die zur Wirtschaftlichkeit der Cardlink-Technologie in der Apotheke beitragen oder die sie noch unterstützen?
Also grundsätzlich nicht, weil es von der Gematik einfach nicht zugelassen ist. Ich könnte mir da aber so einiges denken. Ich muss aber mal grundsätzlich zur Wirtschaftlichkeit sagen. Also wenn ich sehe, wie viele an Cardlink-Transaktionen und Rezepte in öffentlichen Apotheken über diese Technologie fließen. Ich glaube, die letzte veröffentlichte Zahl, die wir hatten, waren circa 400.000 elektronische Rezepte im Monat über unsere Technologie. Merkt man die Relevanz. Und das wird mir der Carsten bestätigen, ist tatsächlich heute immer noch, dass der Arzt nicht signiert hat. Der Patient rennt in die Apotheke, möchte sein Rezept einlösen. Der Arzt hat ihm vorher versichert, das habe ich dir schon auf die Karte getan. Und der Apotheker sagt, das Rezept ist aber leider noch nicht verfügbar. Und dann entsteht eine Diskrepanz und eine Diskussion am Tisch. Und hinter dem Patienten, der seinen Unmut äußert, bildet sich vielleicht eine Schlange, dem man eigentlich begegnen könnte, indem im Vorfeld geschaut wird, ist denn das Rezept überhaupt vorhanden oder nicht? Und geht erst dann in die Apotheke. Das ist für beide stressfreier und hat den Benefit, dass wenn ein Rezept da ist, das schon im Vorfeld an die Apotheke zugewiesen werden kann, kann im Vorfeld aufbereitet werden und dem Patienten auch pünktlich zur Verfügung gestellt werden.
Herr Moser, wir haben ja jetzt von Herrn Friedrich gerade die Vorteile sozusagen schon auch gehört, auf technischer Ebene natürlich auch, was es im Alltag einfacher macht. Würden Sie auch sagen, dass der Umgang mit den Patienten oder zwischen Apotheke und Patienten ist durch Cardlink einfacher geworden? Hat es wirklich merkliche Verbesserungen für Sie im Apothekenalltag gebracht oder auch Veränderungen?
Ja, klar, eindeutig. Die Registrierung der Gematik E-Rezept-App war einfach viel zu kompliziert. Mit Cardlink geht es jetzt so einfach, dass nahezu jede Apotheke über die verschiedenen Dienstleister auch E-Rezepte von dem Patienten empfangen kann. Das wäre sonst den großen Versendern vorbehalten geblieben und die Apotheken wären außen vor geblieben. Die Gründe, warum Patienten ihre Rezepte digital übermitteln wollen, sind zahlreich und gehen von Mobilitätseinschränkungen bis zur puren Bequemlichkeit. Diese Patientengruppen bleiben so der Vorortapotheke erhalten, weil diese nach Empfang des Rezeptes einfach einen schnelleren und besseren Lieferservice bieten kann als jeder Versender.
Die Gedisa hat ja die gerade schon angesprochene standeseigene Lösung gebaut, an die rund 20 Vendoren auch angeschlossen sind mit ihren Apps. Was war denn so die Grundüberlegung dahinter? Warum haben wir als Gedisa uns dafür entschieden oder die Landesapothekerverbände sich auch mit uns dafür entschieden, so eine standeseigene Lösung für alle Apotheken zu bauen?
ich sag's mal vereinfacht, gleich lange Sperre zum Versandhandel, gepaart mit einer Systematik, dass es auch kostengünstig für die Apothekerinnen und Apotheker vor Ort zur Verfügung gestellt wird. Fakt ist doch, wenn eine neue Technologie auf den Markt kommt, gibt es oft viele Anbieter. Und viele Anbieter bedeutet oft eine Auswahlmöglichkeit oder ein Auswahlzwang für eine Apotheke. Hinter welchen Anbieter stelle ich mich denn, um eine Technologie auch in Anspruch zu nehmen? Und sagt die eine Apotheke, okay, finanziell bin ich zumindest überhaupt dabei. Andere sagen, können wir uns nicht leisten. Und wieder andere sagen, ich suche mir 3, 4 Anbieter. Die Grundidee hinter der gesamten Geschichte, das Standeseigen umzusetzen, war das, was dann tatsächlich auch eingetreten ist. Eine Cardlink-Lösung von einem Anbieter, ohne die Notwendigkeit, da groß zu wählen, zu einem günstigen Angebot und eine Vielfältigkeit in der App-Landschaft, in dem wir sehr viele Partner gewinnen konnten, die sich hinter dieser standeseigenen Lösung gebunden haben und die Möglichkeit eröffnet haben, auch ein kostengünstiges Angebot für Vorortapotheken zu präsentieren. Und ich glaube, das war der Grundgedanke dahinter. Ein Wort sei mir noch erlaubt, ich war anfangs skeptisch, als mir aufgetragen wurde, mich um die Technologie zu kümmern, weil sie war neu, sie war herausfordernd. Auf der anderen Seite aber auch sagen, sie ist ein so großer Zugewinn für die Vorortapotheken, dass es sich echt gelohnt hat, dass wir das umgesetzt haben.
Cardlink ist ja bekanntermaßen eine Übergangstechnologie, zumindest wird sie eben als solche bezeichnet. Aktuell ist sie noch im Einsatz, aber es gibt ja auch schon Informationen über den nächsten Dienst, der sich an Cardlink anschließen soll, nämlich das sogenannte POPP, also Proof of Patient Presence. Herr Moser, Sie haben uns am Anfang schon so schön in das Thema Cardlink geholt, deswegen möchte ich Sie direkt einmal nochmal fragen und bitten, wie sieht es denn mit dem Thema POPP aus? Was genau ist das, wenn jetzt Ihre Apothekerkolleginnen und Kollegen nachfragen, wie würden Sie es in einfachen Worten einmal erklären?
In der geplanten Telematik-Infrastruktur 2.0, die jetzt für die Zukunft geplant ist, wann sie auch immer kommt, kommt die Gesundheits-ID ins Spiel, die langfristig die physisch vorhandene elektronische Gesundheitskarte in Teilen oder sogar ganz ablösen soll. Die Gesundheits-ID ist so etwas wie ein digitales Nutzerkonto für den Patienten, mit dem dann alle Gesundheitsdaten verwaltet werden können. Diese ist aber natürlich rein digital und daraus resultiert dann die Frage, wie man den Behandlungskontext ohne Karten noch nachweisen kann. Eben zum Hintergrund, der Behandlungskontext ist also die Zugriffsberechtigung für Apotheke oder andere Leistungserbringer auf die entsprechenden Telematikdienste, die der Patient zum Beispiel beim Stecken der elektronischen Gesundheitskarte durch die physikalische Präsenz der Gesundheitskarte nachgewiesen hat. Ja, wenn man jetzt die Karte wegnimmt, dann braucht man also eine andere Art des Nachweises. Da kommt jetzt POPP ins Spiel. Sie haben gerade schon gesagt, das steht für Proof of Patient Presence. Wenn man das mal sinngemäß übersetzt, dann ist das der Nachweis, dass der Patient auch wirklich Teil des Behandlungskontextes ist. Das ist die Technologie, die zukünftig mit der Gesundheits-ID in einem sogenannten Zero-Trust-Ansatz, also ohne dass man irgendjemanden in dem ganzen System wirklich vertraut, den Nachweis führen soll, dass der Leistungserbringer auch wirklich zugriffsberechtigt ist auf die Patientendaten. Das ist also keine Transporttechnologie wie Cardlink, sondern ein Sicherheitsmechanismus, der den Zugriff erlaubt. Ein weiterer kleiner Vorteil dabei ist, dass man in Zukunft hoffentlich weniger von den versicherten Stammdatenmanagement-Servern der Krankenkassen abhängig ist, die dafür bekannt sind, dass sie für viele Probleme in der aktuellen Telematikumgebung verantwortlich sind.
Nun ist es ja immer so, wenn man was in der Hand hält, was man sieht, wo man einen analogen Prozess nachvollziehen kann, das ist immer ein bisschen einfacher als so diese digitalen Cloud-Prozesse, nenne ich sie jetzt mal, die so ein bisschen für Patientinnen und Patienten vielleicht auch nicht ganz so greifbar sind. Deswegen an dich nochmal die Frage, Sören, wie wird denn tatsächlich sichergestellt und wie kann sich der Patient auch darauf verlassen, dass quasi die richtigen Daten abgegriffen werden vom richtigen Rezept des richtigen Patienten? Und was bedeutet das auch für die Apotheken? Wie müssen die sich darauf einstellen, wie die Umstellung funktionieren kann? Oder wird es überhaupt eine aufwendige Umstellung geben?
Ob die aufwendig ist oder weniger aufwendig ist, das kann ich momentan derart noch gar nicht beziffern, weil gerade die zweite Stufe von POPP ist nämlich noch nicht mal spezifiziert. Es gibt die Grundsatztechnologie für für Warenwirtschaftssysteme beziehungsweise auch für Tablets, die der Leistungserbringer benutzen kann. Das nennt sich POPP 1, Stufe 1. Die ist ausspezifiziert und die ist am Markt verfügbar. Die stellen wir auch zur Verfügung. Die kann unter anderem Möglichkeiten nutzen, dass ich über ein NFC-fähiges Tablet und den Einsatz von Karten, später Gesundheits-IDs vom Patienten, über einen Abgleich mit dem versicherten Stammdatenverzeichnis der Gematik und darüber erfolgt auch die Sicherstellung. Das ist quasi ein Riesenverzeichnis, wo ein Matching zwischen dem, was Karte-Zertifikat enthält und was im Verzeichnis steht, sicherstellt, dass es ein Patient ist, dass der gültig versichert ist, etc. Dass darüber hinaus ein Behandlungskontext entsteht, einen versicherten Stammdatenabgleich durchführt und über den Abgleich eine Möglichkeit schafft, cloudbasiert auf eine EPA des Patienten zuzugreifen, eine Möglichkeit schafft, Rezepte abzuholen, zum Teil vielleicht auch als Rettungsanker für eine Warenwirtschaft, die gerade mal nicht funktioniert. Und das wäre ein unmittelbarer Benefit für Apotheken in der Systematik mit POPP 2 oder Stufe 2. Und ich erwarte das eigentlich so im Spätherbst diesen Jahres. Gibt es eine Erweiterung, das hat der Carsten sehr gut erläutert, die auch mit Karte funktioniert, weil leider schaffen es wir nicht genug Gesundheits-IDs in entsprechender Geschwindigkeit auszugeben. Also ich würde mal sagen, wenn wir 20% der Patienten jetzt ausgestattet haben, dann haben wir schon viel. Und wenn man sich überlegt, dass wir schon 2-3 Jahre ausstatten, dann kann man sich hochrechnen, wann wir 100% erreichen. Die einmal über die Karte funktioniert, aber auch über digitale Zertifikate funktioniert und dabei den Aufwand enorm reduziert. Ich brauche die NFC-Schnittstelle zum Beispiel in der Form mit einem digitalen Zertifikat nicht. Und das ist die größte Hürde, die wir auch derzeit in den Apps sehen. Benefit ist, richtig erklärt, Telematik 2.0. Wir verlagern alles in die Cloud. Wir arbeiten nicht mehr mit Karten. Wird auch ein Riesen-Benefit für die Apotheken, wenn es um weitergehende Anbindung von Applikationen geht, die heutzutage auch sehr häufig cloudbasiert rausgegeben werden. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass die Benefits, die dabei entstehen, in der Systematik Interaktion mit dem Patienten, in der Systematik telemedizinischer, telepharmazeutischer Behandlung und der Erkennung des Patienten, dass da Mehrwerte entstehen, die einen großen Beitrag dazu leisten werden, dass es effizienter und für die Apotheker leichtgängiger wird, weil nur so kann Digitalisierung auch Einzug halten. Und vielleicht kannst du, Carsten, noch ergänzen, welche Mehrwerte siehst du denn vielleicht noch zusätzlich für Patienten und Patienten vor Ort, beziehungsweise vor Ort in der Apotheke?
Ja, gerne. Also der wichtigste Punkt ist vermutlich, dass POPP der Vor-Ort-Apotheke ermöglichen wird, auch dann Rezepte übermittelt zu bekommen, wenn der Patient in Zukunft die Gesundheits-ID nutzt. Also unabhängig von der elektronischen Gesundheitskarte. Ich habe auch Hoffnung, dass bei richtiger Umsetzung der Technologie die Reduzierung der Abhängigkeit von den fehleranfälligen VSDM-Servern der Krankenkassen zu mehr Stabilität und Geschwindigkeit im System führt. Es bleibt aber abzuwarten, wie die Umsetzung da wirklich erfolgt. Deswegen sind die Gelehrten sich da noch nicht ganz einig.
Wenn es um persönliche Daten, Gesundheitsdaten geht, dann ist ja auch immer das Stichwort Datenschutz nicht weit, Informationssicherheit und Ähnliches. Einerseits natürlich aus Sicht der Apothekerinnen und Apotheker, aber vor allen Dingen natürlich auch aus Sicht der Patientinnen und Patienten. Und die Frage ist natürlich auch so ein bisschen, wenn man eine Technologie und einen gelernten Prozess, an den die Patienten sich jetzt vielleicht auch gewöhnt haben, wieder nochmal anpasst. Was bedeutet das für die Nachfragen und die Sorgen zum Thema Datenschutz? Was passiert eigentlich mit meinen Daten? Deswegen an beide nochmal die Frage, einerseits technisch, wie können wir dem begegnen, den Datenschutzsorgen der Patientinnen und Patienten? Und wie können natürlich auch Apothekerinnen und Apotheker den Patienten auf diese Fragen oder Sorgen antworten, Herr Moser?
Naja, einer der Hauptkritikpunkte ist der zentralistische Ansatz von POPP. Die POP-Server sind ein Single Point of Failure, also auf Deutsch würde man sagen, das ist Nadelöhr. Das heißt, wenn die ausfallen, dann sind alle TI-Zugriffe fertig mit Schönschreiben. Da geht dann nichts mehr. Das ist also komplett durch. Das muss noch nicht mal durch technischen Ausfall bedingt sein. In einer Zeit, in der in Europa wieder Krieg geführt wird und auch der Datenraum angegriffen werden kann, sind zentralisierte Systeme immer eine Schwachstelle. Ein dezentrales Netz ist da viel weniger anfällig, wie das deutsche Apotheken- und Ärztenetz ja zuletzt in der Corona-Zeit auch eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Dadurch, dass die POPP-Server aber nicht bei der Krankenkasse angesiedelt werden sollen, kann man noch die Hoffnung haben, dass daraus nicht nachher das engste Nadelöhr im System wird. Wir sind da gespannt. Ein weiterer Kritikpunkt ist die nach meinem letzten Stand nach wie vor geplante Zugriffsmöglichkeit für Drittanbieter-Apps. Das eröffnet ganz neue Dimensionen an Scam- und Phishing-Angriffen auf die zum Teil technisch unbedarfte Patientenschaft. Das wird man sehr genau im Auge behalten müssen, um da größere Datenabflüsse zu vermeiden.
Dann jetzt an dich der andere Teil der Frage, Sören. Wie können wir als Gedisa oder insgesamt als IT-Anbieter technisch darauf reagieren? Was haben wir für Möglichkeiten?
Na, ich muss mal sagen, infrastrukturell, also ich gebe den Carsten Moser gerne recht, aber infrastrukturell unterhalten wir, glaube ich, mit der Telematik-Infrastruktur eins der zumindest objektiv betrachtet sichersten Gesundheitsnetze in Europa. Also wir machen da schon sehr viel. Bei uns spielt bei jeder Applikation das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnologie eine große Rolle. Das hemmt tatsächlich Innovation, das muss man so auch sagen. Also grundsätzlich kann man ja die Aussage treffen, umso sicherer, umso schwieriger wird die Usability und umso schwieriger wird es auch zu verkaufen. Der zweite Punkt, und den möchte ich nochmal bestätigen, Drittanbieter-Apps sind ein großes Problem. Ich möchte mir jetzt nicht ins eigene Fleisch schneiden, weil wir selber eine Drittanbieter-App in dem Kontext sind. Aber da bedarf es vielleicht auch Vorgaben. Um den Markt da ein bisschen einzugrenzen und die Spreu vom Weizen zu trennen. Und B, dafür zu sorgen, dass wenn eine App ein entsprechendes Angebot im Gesundheitsumfeld macht, dass die auch zumindest Basiskriterien einhält. Wir orientieren uns stark an den Rahmenbedingungen der Telematikinfrastruktur. Wir versuchen natürlich infrastrukturell sehr daran zu arbeiten. Deshalb wird bei uns Datenschutz besonders groß geschrieben. Innerhalb der Apps auch entsprechende Umsetzungsansätze zu wählen. Und das hemmt tatsächlich in dem einen oder anderen Fall auch den Nutzwert insofern, dass der Patient vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Schritt mehr machen muss, um ihm A, darzustellen, was machst du eigentlich gerade, und B, um sicherzustellen, dass das, was eigentlich passieren soll, nämlich positive Effekte auch im Rahmen des Datenschutzes zu erarbeiten, ermöglicht werden.
Herr Moser, kennen Sie aus der Apothekerschaft Sorgen oder Bedenken rund um die Umstellung vielleicht auch von Cardlink auf POPP oder insgesamt auf die Technologie bezogen, die immer wieder bei Ihnen auftauchen, die im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen immer wieder ein Thema sind?
Ja, generell ist der gesamte Digitalisierung im Rahmen der Telematikinfrastruktur ja immer mehr oder weniger entweder verzögert oder nachher aufgezwungen worden. Das heißt, die Kommunikation mit den Leistungserbringern, die am Ende diese Technik nutzen müssen, seien es Ärzte oder Apotheker, war immer ein Problem. Und dadurch ist in der Kollegenschaft natürlich die Begeisterung manchmal etwas gebremst für die Umstellung auf neue Technologien. Vor allem, wenn das wie bei POPP eigentlich eher so eine Hintergrundtechnologie ist, die dem Kollegen selber keine Begeisterungsstürme ablockt, weil er einfach davon weder was weiß noch eigentlich dafür ein Interesse zeigt. Er möchte seine Patienten versorgen und der möchte nicht wissen, wie da im Hintergrund das 30. oder 40. Sicherheitskonzept greift oder nicht greift. Ne, das ist für den Kollegen eigentlich relativ egal. Die Apotheken waren ansonsten schon immer Vorreiter bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Aber die aktuellen Probleme mit der Telematik sind auch nicht im Einflussbereich der Apotheken zu suchen und resultieren immer aus politisch motivierter, überhasteter Umsetzung des Ganzen und dem Einfluss irgendwelcher Partikularinteressen anderer Marktteilnehmer. Aber wir wollen ja positiv schließen. Durch Cardlink und diese ganzen Nachfolgetechnologien wird es den Apotheken also auch in Zukunft möglich sein, den Kunden da abzuholen, wo er steht. Und das sollte jeder Kollegin und jeder Kollege nutzen, um sein Geschäft zukunftsfähig aufzustellen. Unser gemeinsames Ziel ist am Ende immer die bestmögliche Versorgung des Patienten.
Wenn ich das insgesamt zusammenfassen darf, würde ich folgende Rückschlüsse ziehen. Wir haben einerseits erweiterte Möglichkeiten für Apothekerinnen und Apotheker, ihre Kundinnen und Kunden zu versorgen. Das nicht nur vielleicht für Bestandskunden, vielleicht sogar für die, die sich bis jetzt für den Versandhandel entschieden haben, weil sie dort andere Möglichkeiten des Zugangs haben. Und wir haben, wie ich das schon mal erläutert habe, gleich lange Sperre hergestellt. Wir haben eine Personengruppe von Menschen im Alter zwischen, ich würde mal sagen, 35 bis 55, die besonders technisch affin sind, die besonders stark im Berufsleben stehen, vielleicht auch Kinder, Kleinkinder haben und die nach Wegen, Möglichkeiten und Mitteln suchen, in Interaktionen zu kommen, vielleicht auch zu Zeiten, wo eine Apotheke nicht mehr offen hat. Und gerade da besteht eine Möglichkeit, auch schon mal ein Rezept hin zu übertragen, ein positives Feedback zu kriegen und bei Öffnung der Apotheke auch schnell in Anführungsstrichen abgeholt zu werden. So, und bezüglich der Rahmenbedingungen, dass Digitalisierung immer erst Schmerz bedeutet, und das habe ich schon immer zum Ausdruck gebracht, auch in vielen Runden, in denen ich eingeladen wurde, und sich danach erst die Möglichkeiten eröffnet, kann man da, und das heißt nicht nur eine Lanze brechen, sondern kann man ein klares Schlusswort meinerseits ziehen, dass sich Cardlink als Technologie schon anhand der positiven Zahlen, die wir zu verzeichnen haben, als sehr positiv darstellt, dass es eine Möglichkeit schafft, in Interaktion zu kommen mit einem technischen Medium, was vorher nicht vorhanden war. Und wir schaffen respektive auch mehr Akzeptanz unter den Apothekerinnen und Apothekern, die eigentlich, wie Carsten Moser schon angedeutet hat, am Tag ganz was anderes zu tun haben, als sich um Technologie zu kümmern. Sie müssen sich zwangsläufig tatsächlich mit neuen Technologieansätzen entsprechend auseinandersetzen. Aber wir schaffen Möglichkeiten, diese Technologien auch kurz und prägnant einzusetzen und das zum Wohle der Versorgung der Kundinnen und Kunden.
Dann würde ich gerne einmal kurz mit einem kleinen Ausblick schließen. Und zwar hat natürlich auch die Entwicklung der Digitalisierung im Gesundheitswesen, im Apothekenwesen sehr viel mit politischen Wünschen, Tendenzen, Möglichkeiten zu tun. Wie kann man die Erwartungen der Apothekerinnen und Apotheker bzw. der Politik an die Entwicklung des Gesundheitswesens bzw. die Entwicklung der Cardlink-Technologie, wie kann man die zusammenbringen? Oder vielleicht unterscheiden sie sich aus Ihrer Sicht aus gar nicht. Also gibt es politische Ziele, die den Apothekenzielen quasi entgegenstehen?
Ja, das ist quasi eins der Hauptprobleme bei jedem Einführungsschritt in der Telematik jetzt, ist, dass ganz, ganz viel auch am Bedarf vorbei entwickelt worden ist. Dass also da auf dem Blatt Papier Abläufe gezeichnet wurden, die aber dann mit der Realität nicht in Deckung zu bringen sind. Das fängt mit solchen Sachen an, wie der Sören vorhin gesagt hat, dass dann manchmal Medikamente bestellt werden müssen. Dass dann also nicht der Abgabezeitpunkt des E-Rezeptes übereinstimmt mit dem Abgabezeitpunkt des Medikaments, weil das vielleicht erst bestellt werden muss. Dann muss das vielleicht im schlimmsten Fall auch noch über einen Monatswechsel hinweg bestellt werden, wo also dann sich im Zweifelsfall auch noch die Preise verändern und all solche Sachen. Das sind so Beispiele, wo also man immer wieder merkt, dass da die Praktiker im Design viel zu wenig befragt worden sind und dass man diese Prozesse viel zu wenig mal vorher wirklich getestet hat. Und das führt dann zu Missgunst bei der Einführung. Da gibt's dann also Widerstand, den man eigentlich hätte vermeiden können, indem man diese ganzen Prozesse von vornherein mit den Praktikern geplant hätte. Und das würde ich mir wirklich wünschen, dass das in Zukunft mehr gemacht wird, dass man die Praktiker mehr mit an den Planungstisch holt, damit wir in Zukunft dann auch in der breiten Masse der Einführung weniger Widerstände erleben.
Würdest du, glaube ich, bestätigen, Sören, oder?
Das würde ich mehr als bestätigen, tatsächlich.
Das war Bits und Blister, der GDISA-Podcast für heute. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Ein großes Dankeschön natürlich an unseren heutigen Gast, Herrn Carsten Moser, der uns digital zugeschaltet war. Und vielen Dank vor allen Dingen für die spannenden Einblicke rund um Cardlink, POPP und die Zukunft digitaler Einlösewege für die Vorortapotheke. Danke auch an dich, Sören, dass du heute wieder Teil unseres GDISA-Podcasts warst. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Podcast auf Spotify oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Und empfehlen Sie Bits und Blister gerne weiter, ob im Team, im Kollegenkreis, bei Freunden oder auch in der Familie. Wir freuen uns wie immer natürlich auch über Feedback, über Ihre Fragen oder Themenvorschläge für die nächsten Folgen unseres Podcasts. In dem Sinne, Bis bald bei Bits und Blister, dem Gelieser-Podcast rund um die digitale Welt der Vorortapotheken. Ciao und bis zum nächsten Mal.